Wobei ich da jetzt zum Beispiel jetzt, wenn ich von mir persönlich auch jetzt rede, in meinem Training, merke ich halt, dass aktuell das allgemeine Trainingsvolumen bei mir der limitierende Faktor ist, warum ich dann auch keinen Fortschritt mehr mache.
Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich praktikable und nachvollziehbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Thema rund um deine Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite der...
Der Corby. Hi Thomas.
Hi Corby. Corby, wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns, der schon des Öfteren bei uns war. Und zwar ist das der liebe Adrian. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich wieder da sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Der Adi ist, vielleicht stellst du dich selber noch mal kurz vor. Du hast es ja öfter schon, warst öfter ja auch schon hier, aber trotzdem für die, die jetzt dich das erste Mal zu hören bekommen. Adi, wer bist du und was machst du hier?
Ja, ich bin der Adrian, bin aktuell noch junge 28 und bin hier Personal Trainer und Coach beim R1, jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Ich habe damals selber hier trainiert, als ich noch Leistungsfußballer war und habe mich dann in das ganze Thema funktionelles Training und Krafttraining einfach verliebt. Und jetzt begleite ich nicht nur ganz viele Leute bei ihren Veränderungsprozessen, sondern bin eben auch im Bereich Digitalisierung eben hier im R1 zuständig und möchte auch eben jetzt in der Zukunft noch mehr Leute mit Hilfe von gezielter Technologie und einer guten 1:1 Betreuung erreichen. Mit dem R1 zusammen.
Sehr, sehr schön.
Genau. Und du bist auch Sportwissenschaftler, gell?
Ich bin auch Sportwissenschaftler, habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Und ja, da eine gute Zeit genossen.
Genau. Und auch abgeschlossen.
Und auch abgeschlossen.
Ich finde das immer spannend, wenn jemand sagt, ja, was
sonst, hast du studiert. Sonst wäre er, glaube ich, auch nicht bei uns Trainer, sonst wäre er bei den Grünen gelandet, oder? Darf ich das sagen?
Ja,
dann wäre er schon in der Bundespolitik, oder?
Ja. Das kann sein, ja.
Ja.
Sehr Gesundheit.
Ich wollte das viel, viel entspannter. Ich kenne Menschen, die dann sagen, ja nicht, ich habe verschiedene Sachen studiert und dann kriegst du irgendwann mit, ja, ein Semester, zwei Semester, drei Semester. Ja. Aber du bist tatsächlich fertig geworden.
Interdisziplinär sozusagen.
Ja, wirklich. Ja, so geht's mir mit BWL.
Stimmt, du bist BWLer und Sportwissenschaftler.
In Personalunion, ja. Und Butter. Sportlehrer auch, Sport- und Wirtschaftslehrer. Ich habe auch mal auf Lehramt studiert.
Okay, ja. Krass.
Nicht schlecht, oder?
Mhm. Also. Ich habe tatsächlich beide Sachen, die ich angefangen habe, zu Ende gebracht. Aber
die Ausnahme mittlerweile schon, ja.
Ja.
Mir fehlt es einfach an Visionärstum und an Weitblick. Genau, wir sind zum Glück wieder nicht abgeschwiffen. Heute geht es um das
Schwiffen.
Abgeschweift?
Ich glaube.
Geschwiffen. Okay, auf jeden Fall reden wir heute über das Thema.
Krafttraining,
ja.
Genau, mal wieder über das Thema Krafttraining. Wir haben schon oft drüber geredet. Heute ist es unser Anliegen, so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das heißt, jeder erzählt so ein bisschen, woran er gerade rum experimentiert. Auch mal fernab der vielleicht unserer R1-Leitplanken, woran experimentiert ihr? Was testet ihr gerade aus? Wir sind ja auch immer dabei, unser Konzept stetig zu erweitern und zu verbessern. Und wir haben uns nicht allzu groß vorbesprochen, woran jeder gerade arbeitet und was er gerade so rumexperimentiert. Von dem her ist unser Ziel heute, darüber auch unaufgeregt mit großer Ambiguitätstoleranz darüber zu diskutieren und das Ganze zu reflektieren. Was finden wir daran gut? Was finden wir daran nicht so gut?
Die Ambiguitätstoleranz, das war auch die Meinung anderer zuzulassen und nicht komplett runterzubuttern, richtig?
Richtig.
Kann ich nicht. fällt mir schwer.
Genau. Corby, magst du anfangen? Wie läuft es gerade bei dir in deinem Krafttraining? Erstmal generell, wie läuft dein Jahresplan, was du dir eingesetzt hast? Wie zufrieden bist du? Und was machst du gerade im Bereich Krafttraining für eine Routine? Wie schaut dein Training gerade aus? Woran experimentierst du auch vielleicht, was jetzt nicht etwas ist, wo wir sagen, das ist Standard R1-Konzept?
Ja, ich habe mir keinen krassen Jahresplan gemacht, also keine große Zyklisierung. Habe mir weiterhin vorgenommen, 1 bis 2 Mal die Woche mein Cardio-Training zu machen und 2 bis 3 Mal Hypertrophie, also ein Krafttraining zu machen, Pure Strength-Format. Bin da sehr zufrieden, wie das läuft. Also ich schaffe zwischenzeitlich eher auch 4 Einheiten, teilweise 5 Krafttrainingseinheiten.
Wir sprechen was? Von in der Woche, oder?
Ja, ja, genau, nicht am Tag, nicht am Tag. Am Tag ist zu viel. Nee, wo ich damit ein bisschen experimentiere, ist Skip Black Day. Also mir fällt gerade tatsächlich der Unterkörper ziemlich runter, weil ich da für mich gemerkt habe, dass ich ein bisschen so eine Instabilität gerade linke Hüfte habe, die mich also wenn ich zu viel unilaterale Sachen mache, da bin ich gerade nicht so gut, dass die so ankommen, wie sie ankommen sollen. Gerade links, wo wir ja doch immer sagen, okay, wir wollen unsere Lower Body Übungen oder Exercises, bleiben wir im Englischen, Lower Body Exercises, wollen wir viel aus der Hüfte machen. Also auch wenn wir sagen, der Lunge, der eigentlich kniedominante Bewegung ist, den wollen wir eigentlich aus der Hüfte von der Antriebsmuskulatur haben. Oder auch der Hip Hinge unilateral, also die Standwaage. Da habe ich für mich immer wieder gemerkt, dass bei mir das Becken einfach immer abkippt, mir das dann für den unteren Rücken nicht gut tut. Und was ich für mich so ein bisschen identifiziert habe, ist, dass bei mir der linke Quadrizeps wohl etwas weniger stark ist. Das heißt, ich merke, wenn ich dann quasi den Oberschenkel aufladen muss, der die Kraft gar nicht so hält, dass ich dann in der Hüfte ausweiche. Und das deswegen, also was ich da für mich gemacht habe, also ich habe zumindest das Gewicht reduziert, also ich mache die Übungen relativ leicht, dass ich die Übungen sauber machen kann, also Lunges, Hip Hinges, Squat ist nur ein Kraftthema und dass ich schaue, dass ich tatsächlich ein bisschen oberschenkeldominanter arbeite und wenn ich dann oberschenkeldominanter arbeite, dann funktioniert meine Hüfte besser und das bekommt mir sehr gut, also im Unterkörper.
Was machst du da genau, Oberschenkel?
Tatsächlich von Ansteuerung. Zum Teil, dass ich das einfach das Knie deutlicher vorschiebe, also bei den Lunges, oder dass ich beim Hip Hinge, wenn ich dann, muss ich wirklich leicht arbeiten, da ich einfach deutlich stärker das Knie beuge. Also ich sage ja immer der Quadrizeps als Exzentriker, dass ich wirklich da in der Exzentrik nach unten gehe, wirklich den Oberschenkel spüre und dann komme ich auch besser an die Extensoren in der Hüfte ran und überballer mir die Abduktoren nicht so. Also äußerer Po kriegt dann nicht so einen üblen Reiz ab. Mhm. Bekommt mir gut, also ich werde stabiler, merke ich dann beim Laufen, Wandern und Ähnlichem. Und das ist, wo ich sage, geht so der Gedanke ein Ticken weg von unserer Philosophie, weil wir ja gesagt haben, Prime Mover ist die Hüfte. Und Secondary Mover wollen wir, sage ich mal, nur als Hilfsmuskulatur haben. Und ich probiere jetzt gerade tatsächlich den Secondary Mover nochmal etwas stärker anzutriggern. Habe ich aber auch bei Patienten dann, die ganz am Anfang, als sie bei mir angefangen haben, wirklich nur oberschenkeldominant unterwegs waren, den Hintern gar nicht gespürt haben. Dann haben wir sie quasi umprogrammiert, dass sie besser die Hüfte merken. Und dann nach so einer Kreuzbandoperation auf einmal immer nur noch die Hüfte arbeitet und der Quadrizeps nicht arbeiten möchte oder nach einer Knie-OP. Und ist da, wo ich mit den Leuten auch einfach stärker nochmal in Übungen gehe, die wir eigentlich so eher, sagen wir mal, ein bisschen verpönt hatten, um eben dann Fokus auf die Oberschenkelmuskulatur zu bekommen. Keine Ahnung, ist zum Beispiel auch mal Wandsitzen dabei. Mhm. Also wo ich dann sage, hey, ja, Ausfallschritte, egal was spürst du, Arsch, 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 wo ich bei manchen jubel, habe ich mir dann gesagt, oh nee, wir wollen ja einen Oberschenkel ran und mit dem Wandsitzen, da haben wir dann da die Ansteuerung vorne weg. Ja, ich weiß, da haben wir Anpressdruck an die Kniescheibe und so weiter, aber ich habe dann eben den Zugang zum System, dass dann der Oberschenkel wieder arbeitet. Mhm. Also würde ich sagen, ist so der, weiß nicht, ob es Experimentieren ist, ist einfach nochmal ein anderer Gedanke, warum ich Übungen dann im Zweifel nochmal anders anleite und sage, okay, ich möchte einen Oberschenkel da zum Beispiel stärker mit dabei haben.
Mhm. Ja, ein spannender Punkt. Es geht ja auch immer darum zu sagen, Die Philosophie, das Konzept, das wir kreiert haben, soll ja kein Gefängnis sein, sondern es sind Leitplanken. Und wenn ich innerhalb dieser Leitplanken gute Überlegungen habe und gute Gründe habe, warum ich da ein bisschen ausschere und mal was anderes mache, dann ist das auch völlig fein. Ich glaube auch, dass die Ketten, diese muskulären Ketten, natürlich so zu sehen sind, dass alle Teile dieser Kette ja funktionieren müssen. Und ich glaube nochmal ganz fest daran, dass die Prime Mover oder beziehungsweise die Nichtbenutzung der Prime Mover, also vor allem meine Glutealmuskulatur, aber auch der Hüftbeuger im Oberkörperbereich, gerade Schultermuskulatur, Brustmuskulatur, Latissimus und so weiter, die alle damit Prime Mover gemeint sind. Ich glaube, dass das schon ein großes Problem ist, dass die Leute vor allem diese Prime Mover zu wenig spüren und zu wenig einsetzen. Und ich glaube, dass es der richtige Weg ist, über diese Prime Mover überhaupt Bewegungskompetenz zu erlernen. Ich glaube jedoch auch, dass es durchaus sein kann, dass wenn ich mich sehr, sehr stark auf die Prime Mover eben fokussiere, dass es dann durchaus sein kann, dass ich dann verlerne, so ein bisschen die weiterführende Muskulatur mit ordentlich mit einzusetzen. Und ich finde es absolut okay und absolut verständlich, dann zu sagen, okay, ich baue auch mal einen Reiz ein, der eben so einen Secondary Mover mit beinhaltet, weil das sind ja auch riesengroße Muskeln und haben eine unglaubliche Bedeutung, wie der Quadrizeps oder eben auch die Ischios.
Ja. Was ich da auch sehe, wenn ich da einhaken darf, ist, dass oftmals auch, wenn gewisses Plateau erreicht wird in der Grundübung oder in der Übung, die wir ja auch mit den Leuten dann im Hypertrophiebereich durchführen, dass dann oftmals auch so der Secondary Mover dann das Zünglein an der Waage ist und dann eben auch dieses Plateau ein bisschen zu überbrücken. Das heißt, dass irgendwann, klar, ich möchte meinen Prime Mover verwenden und primär auch spüren, aber dann soll natürlich der Secondary Mover schon auch mithelfen, weil ansonsten bin ich halt auch irgendwann halt limitiert auf die Kraft des Prime Movers. Und wenn der Secondary Mover nicht mitwirkt, dann verpufft halt einfach das gesamte Kraftpotenzial aus meiner Sicht dann schon.
Ja, sehr voll. Also bin ich voll bei dir. Ist bei mir Oberkörper zum Beispiel. Also ich, ist noch so das Nächste, was ich mache. Am Tag 2, am vertikalen Tag, ist bei mir der Bizeps immer noch mit dabei. Also ich bin einfach ein wahnsinniger Armspack. Also es wird langsam, aber die Arme waren bei mir echt immer dünn. Die Prime Mover waren immer ganz gut ausgeprägt, aber wenn es jetzt um Klimmzüge und zwar vor allem um Klimmzüge geht, egal ob breit oder eng, der Bizeps, der muss da einfach ordentlich mitackern und wenn da nichts da ist, dann mache ich da auch keine Fortschritte.
Yeah.
Und das wird langsam, aber es wird. Ja. Also es ist auch was, wo ich sage, die nennen wir es mal die Hilfsmuskulatur,
ja.
Die soll halt mithelfen. Ja. Und wenn die halt auch nicht integriert ist in der Kette, dann kann sie nicht mithelfen, dann bin ich limitiert auf die Prime Mover und jetzt so wirklich Klimmzüge nur aus dem Latt zu machen, ohne den Bizeps mit einzusetzen, das ich schaff's nicht.
Ja, absolut. Ich glaube, dass, und da sprechen wir immer davon, was ist das Ziel, also kontextbezogen, ne? Und wenn es mein Ziel ist, möglichst effizient, also mit einem moderaten Zeiteinsatz, den gesamten Körper gut durchzutrainieren, sodass ich ein Leben lang auch vital bleiben kann, kräftig bleiben kann, das, was ich eben brauche, um gut durchs Leben zu gehen, dann glaube ich, sind die sogenannten Komplexübungen, also die Mehrgelenksübungen, wie eine Kniebeuge, wie ein Ausfallschritt, wie ein Kreuzheben, wie ein Oberkörper drücken, wie ein Oberkörper ziehen, sind das primäre Mittel der Wahl. Und wenn ich jetzt nur einmal in der Woche trainiere oder vielleicht zweimal in der Woche ein Krafttraining mache, dann bin ich absolut der Meinung und ich habe keine Verletzung, wo ich sage, ich muss gezielt eine Struktur wieder aufbauen, wie nach einem Kreuzbandriss oder was auch immer. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, sollte ich mich vorwiegend auf die Komplexbewegungen fokussieren. Wenn ich jedoch die Möglichkeit habe, 3 oder 4 Mal in der Woche zu trainieren oder spezifische Ziele habe, ja, dann spricht überhaupt nichts dagegen, auch mal Isolationsübungen mit reinzunehmen, also die sogenannten Secondary Mover oder auch die Prime Mover mit Isolationsübungen zusätzlich zu trainieren. Es kommt immer darauf an, was ist mein Ziel.
Wobei ich da jetzt zum Beispiel jetzt, wenn ich von mir persönlich auch jetzt rede, in meinem Training, merke ich halt, dass aktuell das allgemeine Trainingsvolumen bei mir der limitierende Faktor ist, warum ich dann auch keinen Fortschritt mehr mache. Jetzt noch mal zur Wiederholung. Im Allgemeinen brauchen wir ja alle eine gewisse Minimaldosis an Trainingsvolumen, das heißt an Wiederholungen, an Sätzen, die wir für eine Muskelgruppe durchführen dürfen, damit wir eben da Wachstum kreieren. Und je fortgeschrittener ich natürlich bin, desto mehr Trainingssätze brauche ich. Jetzt zum Beispiel die Range wäre vielleicht, wenn du wirklich untrainiert bist, bei circa 5 Sätzen pro Woche, um da schon die ersten Anpassungserscheinungen zu sehen. Klar, es ist jetzt schon so, dass wenn du jetzt ganz, ganz untrainiert wirst, wirst du wahrscheinlich mit jedem Stimulus eine gewisse Anpassung sehen. Also auch wenn du jetzt 3 Sätze machst, wirst du mit Sicherheit auch geringfügige Anpassungen sehen, wenn du davor noch nie einen Kraftreiz gehabt hast. Aber jetzt rein jetzt von der Studienlage ist es so wahrscheinlich ab 5. Aber je fortgeschrittener ich natürlich bin, dann geht es natürlich Richtung 10, vielleicht auch 15 Arbeitssätze, die ich halt auch brauche, um in einem gewissen Ausmaß dann auch Fortschritt zu erzielen. Wenn mein Ziel das Thema Hypertrophie ist. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, wenn ich halt jetzt sage, ich gehe in eine Isolationsübung rein, dann fokussiere ich mich ja wieder eher auf eine Muskelpartie. Was ich jetzt mehr sage, ist, ich möchte halt trotzdem auch wieder relativ viele Muskelgruppen, also gleichzeitig auch wieder beanspruchen, habe dann auch wieder vom Effizienzgedanken kein Aufwärmen, ne, also keine Vorbereitung für die Isolationsübung. Das heißt, ich spare da auch nochmal Zeit und mache lieber zum Beispiel statt 4 Runden von meinem Supersatz für den Oberkörper mache ich eine 5. oder vielleicht sogar eine 6. und spare mir eigentlich zeitlich gesehen nochmal mehr. Klar, es ist nochmal ein bisschen mehr systemische Belastung, aber trotzdem habe ich dann aus meiner Sicht wieder mehr Bang for the Buck, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das ist so, sind so meine Gedanken, die ich halt spiele, dass ich eher so sage, ich reduziere fast schon die Übungsauswahl mittlerweile und konzentriere mich halt eher darauf, dass ich mehr Arbeitssätze nochmal in die Trainingseinheit einpacke.
Weil dein Ziel aber auch gerade ist, Hypertrophie zu erreichen oder zu aufbauen? Oder?
Tatsächlich ist mein Ziel, also ich habe verschiedene, wenn wir jetzt vielleicht dann über mein Training jetzt aktuell reden wollen, ich habe verschiedene Sachen jetzt ausprobiert und zwar jetzt einmal das Thema, was ist gerade meine Minimaldosis, die ich haben muss, um mich zu erhalten, so wie ich bin? Weil da gibt es halt interessante Studien, die halt sagen, selbst 1/8 des Trainingsvolumens ist ausreichend für einen gewissen Zeitraum, dass ich halt mich erhalte. Und wenn ich das halt jetzt reduziere auf meine ungefähr 10 Trainingssätze, das heißt, dass theoretisch ein schwerer Satz ausreicht, um einen Reiz zu kreieren, dass ich mich muskulär erhalte. Und das habe ich einfach überprüft, ob diese These stimmt. Und habe erstmal halt langsam das Trainingsvolumen reduziert und bin dann auf die Hälfte gegangen, habe weniger Volumen gemacht, also weniger Sätze, weniger Wiederholungen, aber habe die Intensität dafür hochgefahren. Das heißt, ich bin auch mal öfter ans Muskelversagen gegangen oder habe einfach weniger Wiederholungen im Tank gelassen, also weniger Reps in Reserve. Und dass ich vielleicht noch eine gerade so gut schaffe, ne, dass die Intensität gut ist, aber habe dafür halt trotzdem weniger Volumen gemacht und weniger Sätze an im Gesamt. Und da würde ich sagen, das ist bei mir persönlich war das gut. Also ich habe da gesehen, hey, ich kann mich erhalten. Warum habe ich das gemacht? Weil ich mich auch auf der anderen Seite auf andere Sachen fokussiert habe. Aber ich habe das jetzt zum Beispiel gemacht in der Zeit, wo ich halt sehr viel ums Training herum halt zu tun hatte, beruflich mehr zu tun gehabt habe, einfach mich anders fokussieren wollte. Und deswegen habe ich es eben so gemacht, dass ich eben die Trainingszeit reduziert habe, was das Thema Krafttraining betrifft, die Intensität hochgefahren habe und das hat für mich super gut funktioniert, um mich zu erhalten. Und dann habe ich natürlich aber auch wieder geschaut, was bedarf es denn, dass ich Fortschritte mache? Und da habe ich halt gesehen, Volumen ist da bei mir schon King, also der Trumpf. Und ich brauche einfach, also alles, was, wenn wir jetzt bei uns in den Packages denken, ich kann, wenn ich 4-mal in der Woche Krafttraining mache, ich mache jede Dimension jetzt zum Beispiel drücken, ziehen, in der horizontalen, in der vertikalen mache ich 2-mal in der Woche jeweils 3 Runden oder 3 Arbeitssätze, das reicht mir nicht mehr. Also ich brauche in irgendeiner Form eine Intensitätstechnik oder eine Runde mehr, damit ich Fortschritt mache.
Ja, es ist ja der also bis jetzt ist es gar nicht so kontrovers, unsere Diskussion, gell? Beim Corby stimme ich komplett mit ein. Jetzt auch bei dir, Adi, ist es ja der Klassiker, zu sagen, es war ja schon immer die Diskussion in der, auch früher in der Bodybuilding-Szene, gehe ich eher ins High-Intensity-Training, also wir sprechen vom HIT, nicht vom HIIT, HIT, High-Intensity-Training im Krafttraining, also ich arbeite bis zum Muskelversagen in einem Satz und erhöhe dann diese Intensität und vor allem die sogenannte Intensiveness, also die Ausbelastung, durch Einbauen diverser Intensitätstechniken wie Reduktionssätze zum Beispiel. Das ist das eine Ende des Spektrums. Ne? Da gab es ja in den meine 70er Jahren im Bodybuilding, im US-amerikanischen Bodybuilding, den Mike Mentzer, der vor allem HIT propagiert hat, also diese Intensitätstechniken. Das heißt, ich trainiere eine Muskelgruppe auch teilweise nur einmal die Woche und gar nicht mit so vielen Sätzen, aber jeder Satz ist wirklich, sorry für den Ausdruck, zum Kotzen. Versus, und das ist das andere Ende der Fahnenstange sozusagen, das ist das HFT, ja, das High Frequency Training. Das bedeutet, ich lasse jedes Mal ein paar Reps noch im Tank und trainiere aber unglaublich hohes Volumen. Das kann schon auch intensiv sein, aber es darf mich nie vom Zentralnervensystem überballern. Und dann habe ich natürlich auch ein wunderbares Muskelwachstum alleine durch dieses Volumen. Und ich glaube, beides funktioniert, wenngleich man wirklich sagen muss, dass diese HIT-Geschichte, also diese Intensitätstechniken auf Bodybuilding-Basis, besser funktionieren, wenn Bodybuilding auf Anabolika sind. Also bei gedopten Bodybuildern funktionieren die Intensitätstechniken besser, bei Naturalathleten funktionieren die Volumentechniken besser. So weit können wir wahrscheinlich uns festlegen, was die Studien auch sagen. Das bedeutet, also ganz, ganz klassisches Beispiel auch für High-Frequency-Training ist ja der Profifußballer. Wenn du dir so einen Lothar Matthäus in den 90er Jahren angeschaut hast, der hat nicht viel Krafttraining vielleicht darüber hinaus gemacht, oder Fußballer, die noch will ihm nicht zu nahe treten, ich weiß es nicht, aber vielleicht auch Fußballer, die noch weiter in der Vergangenheit liegen, die hatten Waden wie ein Bodybuilder, haben aber nie Krafttraining gemacht, die haben nie Wadenheben gemacht oder sonstiges. Warum? Weil sie auf schwerem Geläuf unglaublich hochintensive, weil schnellkräftige Belastungen hatten, und zwar jeden einzelnen Tag, und das ist High-Frequency-Training. Ja? Also von dem her, ich glaube, es funktioniert beides, und jetzt brauchen wir für uns immer wieder eine gute Mischung zu sagen, was bin ich denn bereit, an Volumen pro Woche zu investieren? Und ich glaube ganz fest daran, ich glaube, da können wir uns auch mit unserem Konzept noch ein bisschen weiter hinaus bewegen, zu sagen, gerade Kunden, die weniger häufig trainieren, gerade Krafttraining machen, aber trotzdem den Anspruch haben, ich möchte ein bisschen Hypertrophie haben, die mehr mit Intensitätstechniken, dann sicheren Intensitätstechniken zu versorgen.
Ja, das finde ich auch. Wenn ich noch kurz was hinzufügen darf, was du halt jetzt gesagt hast, dieses High-Frequency-Training gegenüber dem High-Intensity-Training. Im Endeffekt geht es ja, also ich finde, Muskelaufbau ist per se kein schwieriges Training, weil im Endeffekt gibt es halt super viele Möglichkeiten, wie du halt an Muskelaufbau kommst. Also es ist gar nicht so schwierig, es ist halt nur wichtig, dass du halt weißt, welche Mechanismen du eben halt befeuern musst und nach welchen Prinzipien du trainierst, und dann ist es eigentlich relativ egal, wie du da zu diesem Ziel kommst. Also einerseits ist halt entweder, du gehst über den metabolischen Pfad, dass du sagst, du erzeugst halt sehr viel Stoffwechselstress, oder du sagst, du gehst über die mechanische Spannung oder den Reiz halt, den mechanischen Reiz, dass du sagst, du erzeugst halt sehr viele, ja, Kräfte da in dem Bereich, oder du gehst über die muskuläre Spannung, ja, und das ist halt deswegen viele Wege früher nach Rom. Der eine trainiert halt gerne mit schwereren Lasten, geht vielleicht öfter zum Muskelversagen, trainiert aber nicht so oft in der Woche die Muskulatur. Der andere sagt, ich möchte lieber jeden Tag meinen ganzen Körper trainieren, lässt lieber mehr Wiederholungen im Tank, trainiert vielleicht mit weniger Intensität, also vom Widerstand her, und hat aber genauso gut Vorteile. Und das ist ja auch voll unterschiedlich. Und ich glaube, da dürfen wir auch einfach ein bisschen gucken, okay, wie wollen die Leute trainieren, und vielleicht auch, dass man sich ein bisschen auch anpasst, weil wenn ich jetzt etappenweise zum Beispiel sehr schwer trainiert habe, viel Intensität gefahren habe, dann kann ich auch wieder eine Phase fahren, wo ich mehr wieder die Spannungszeit in den Fokus nehme, Time and Attention fokussiere, eine langsamere Kadenz nehme, um ein bisschen Abwechslung auch zu bekommen, um dem wieder berühmte Arnold Schwarzenegger auch gesagt hat, du you have to shock the muscle, ja, also auch mal den Muskel auch zu schockieren, was halt jetzt kommt und nicht immer denselben Schuh zu fahren, ja. Und ich glaube, schlussendlich ist es einfach wichtig, dass man sich nicht überballert, dass man ausreichend regeneriert. Aber jetzt, um darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, die Kunden, die wir halt haben, die halt einmal die Woche kommen, da ist Regeneration vom Krafttraining nicht das Thema, sondern dann ist es das Thema, dass der Stimulus passt, den du da setzt.
Ja, bin ich bei dir, nur was dann Intensitätstechniken oder schweres Training angeht, wenn ich jemanden habe, der wahrscheinlich nur einmal die Woche trainiert, wenn das jetzt niemand ist, der irgendwie, keine Ahnung, einige Jahre 3-4 Mal die Woche trainiert hat, demjenigen das Ganze so beizubringen, dass der das Ganze noch so sauber macht, dass er sich eben die Zielstruktur quasi anballert und nicht die ganzen umgebenden Strukturen eben überballert, das ist dann, glaube ich, sehr viel Fingerspitzengefühl. Also sagen die bei mir einmal die Woche trainieren gegenüber denjenigen, die 2-3 Mal die Woche trainieren, ist das von der Ausführungsqualität, von der Reizverarbeitung, von dem, wie sie trainieren können, was sie machen können, ist es schon ein anderes Level. Also auch an Übungsauswahl, an Gewichtsauswahl, wo ich sage, da hätte ich Bauchschmerzen, wenn jemand nur einmal die Woche kommt. Sehe ich gerade echt so die Themen. Also ich hab eine Kundin, die hat mal einmal die Woche trainiert, dann länger nicht mehr und dann sind wir auf 2-mal in der Woche Training gegangen. Es sind Welten passiert, ja, Welten, obwohl wir dann Day One, Day Two hatten, also an und für sich jetzt gar nicht wahnsinnig viel Volumen, aber von der Qualität, von dem, was ich mit ihren Übungen machen konnte, was da vorangegangen ist. Jetzt würde ich sagen, jetzt kann ich mit ihr auch einmal die Woche könnte ich hart trainieren, dass es reicht, wäre davor nicht gegangen. Also erst durch diese Routine, durch dieses immer wieder die ähnlichen Übungen zu machen, ist sie da hingekommen. Also deswegen, ich glaube, anzufangen ist sicher nicht das, was du gemeint hast, aber wenn jemand eben herkommt und sagt, naja, einmal die Woche reicht, ich muss einfach nur richtig intensiv trainieren, würde ich sagen, ja, boah, aber da müsste man schon einfach einiges an Basis hintrainieren, damit die Reize dann verarbeitbar sind.
Das glaube ich auch. Ich glaube, da haben wir natürlich wieder die Diskussion offen, das sogenannte freie Training mit mehrgelenkigen Übungen versus ein komplettes maschinengestütztes Training, wie zum Beispiel auch in einem Milon-Zirkel oder in einem E-Gym-Zirkel oder wo auch immer.
Wobei ich da auch scheiße trainieren kann, aber das hat man ja schon.
Ja, nur nicht ganz so scheiße wie völlig frei, ne? Ganz klar ist es so, dass die, und das könnte eine Kritik auch sein am maschinengestützten Training, weil das kann ich extrem schnell, extrem hoch aufladen, habe aber die Bewegungskompetenz noch nicht und meine passiven Strukturen haben sich noch nicht ausreichend mit angepasst. Von dem her, ja, es könnte bei einem maschinengestützten Training, könnte ich eventuell schneller zur Hypertrophie kommen, gerade wenn auch meine Bewegungskompetenz schlecht ist. Aber der Preis ist durchaus oder kann durchaus ein hoher sein. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, dass gerade bei Leuten, die nur einmal in der Woche eben auch zum Training kommen, es durchaus lohnenswert wäre, die ein oder andere sichere Intensitätstechnik mit einzubauen. Das könnten zum Beispiel Teilwiederholungen sein am Ende einer Bewegung. Es muss kein Reduktionssatz sein. Gerade in einer Komplexbewegung halte ich das für schwierig. Aber gerade wenn ich etwas mache wie einen Push horizontal, ich mache einen Liegestütz, schaffe am Ende keine ganze Wiederholung mehr, dass ich dann vielleicht assistiv in einer Endposition nochmal die letzten 10 Sekunden halte oder dass ich mich dann auf den Rücken umdrehe und eine Art endgradige Butterfly-Bewegung isometrisch halte gegen den Widerstand des Trainers oder was auch immer oder sogar noch ein paar kleine Teilwiederholungen anfüge, da bin ich durchaus offen.
Also ich bin da auch auf deiner Seite. Ich finde natürlich, das Wichtigste ist, dass die Bewegungsqualität einfach passt, dass eben auch das Level bei uns, wir würden sagen, Level Foundation Technik ist abgeschlossen, dass das einfach funktioniert. Aber dann würde ich schon auch sagen, dass vor allem, wenn sich die passiven Strukturen mit der Zeit auch anpassen und es wirklich, klar, forcieren wir natürlich auch, wir wollen ja auch Bewusstsein schaffen, hey, es ist wichtig, dass du jetzt auch mehrere Trainingseinheiten in der Woche fährst, damit du eben weiterhin Fortschritt machen kannst. Aber wenn der zeitliche Faktor wirklich limitiert ist, dass es dann sollte, also es würde ich auch schon gucken, okay, wie kann ich die einzelne Einheit einfach nochmal etwas intensiver gestalten? Mhm. Und ich arbeite zum Beispiel auch echt gerne mit Reduktionssätzen tatsächlich in verschiedensten Übungen. Was ich dann halt einfach mache, ist, ich reduziere das Gewicht schon so stark, dass ich halt immer noch gewährleisten kann, dass die Kadenz passt, dass fast schon eigentlich, ich halbiere eigentlich pauschal immer das Gewicht beispielsweise. Und ich gehe auch am so einen Reduktionssatz für welche Leute, die es nicht kennen. Ich nehme jetzt eine Übung. Ich führe mit einem gewissen Gewicht.
Okay, sagen wir, du machst Kurzhanteldrücken. Ist mir jetzt zu abstrakt. Du machst Kurzhanteldrücken mit 30 Kilo. Ich mache
Kurzhanteldrücken mit 30 Kilo. Gut geschätzt.
Ich mache es mit 27. Wiederholungen.
Ich mache Kurzhantelbankdrücken. Das heißt, ich drücke was von mir horizontal weg. Ich starte mit 30 Kilo. Ich persönlich schaue immer, dass ich noch 2-3 Wiederholungen trotzdem im Tank lasse, dass ich nicht komplett bis zum Muskelversagen gehe. Wenn ich die ersten 10 Wiederholungen beispielsweise gemacht habe, ich könnte aber 13 machen, dann pausiere ich, halbiere mein Gewicht und gehe sofort wieder an die Arbeit und mache dann nochmal bis relativ nah auch wieder vielleicht 2 Wiederholungen im Tank, Wiederholungen hinterher. Warum? Weil ich dann eben mit einer relativ kurzen Zeit auch wiederum das Volumen halt erhöhen kann und halt auch den metabolischen Reiz. Mhm. Das heißt, wir wären halt da wieder zum Thema, welchen Reiz setzen wir, welchen Signalweg wählen wir. Und ich finde das ein probates Mittel, aber auch das, was du gesagt hast, die Teilwiederholungen finde ich super. Ich finde auch diese gezielte Isometrik im Prime Mover finde ich cool. Könnte man vielleicht auch überlegen, das Ganze mit dem Secondary Mover zu machen, wenn das ein limitierender Faktor ist, also für Fortgeschrittene. Also gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir sollten da auch aus meiner Sicht offen sein für Intensitätstechniken, solange halt die Bewegungsqualität gewährleistet wird.
Ja. Sehe ich auch so, ja. Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien. Bei Instagram unter R1 Sports Club.
Experimentierst du auch gerade mit dir, Thomas, oder entdeckst
immer,
du dich neu?
Immer, Corby, immer.
Corby.
Ja, was ich mache zwei Sachen momentan. Und zwar, ich habe ja immer wieder Themen mit meiner linken Schulter, das ist das eine. Hatte ja vor vielen, vielen Jahren an meiner linken Schulter mal eine Schulter-Eckgelenksprengung. Also war ich, weiß ich nicht, 15, 16. Und seitdem laboriere ich immer wieder an der linken Schulter rum. Und also was merke ich? Meine Außenrotation ist immer wieder limitiert. Wenn ich nicht ganz, ganz sauber und diszipliniert an meiner Mobility arbeite und an der Faszienpflege, ist meine Außenrotation auf der rechten Seite unfassbar eingeschränkt. Die wird auch schlechter von Woche zu Woche. Was da total dicht macht, ist der Subscapularis, aber auch die Außenrotatoren tun echt weh, also eben richtig dicht. Was ich merke, dann der Übergang vom Subscapularis in den Serratus rein, also gerade der Übergang, der zieht bei mir unfassbar. Also Serratus ist dann der Muskel, der über den Rippenbogen, der Sägezahnmuskel, der über den Rippenbogen drüber zieht. Und ich merke das dann teilweise bei jedem tiefen Atemzug, dass dann mein ganzer Rippenbogen zieht. Und dann darf mich dann der Corby bei Gelegenheit wieder behandeln, was sehr schmerzhaft ist. Also ich mache wahnsinnig viel Mobility-Arbeit momentan für meine linke Schulter und arbeite momentan gerade, was den vertikalen Tag betrifft, also diesen Krafttrainings-Day 2, arbeite ich mit sehr, sehr, sehr moderaten Gewichten und achte extrem auf meine Winkelstellungen. Denn was sich jetzt in den letzten Wochen bei mir eingeschliffen hat, ist, dass wenn ich gerade vertikal nach oben drücke, und ich diese vollständige Außenrotation nicht herstellen kann. Das bedeutet ja dann nichts anderes, als dass ich es schwer schaffe, dass mein Handgelenk komplett vertikal über meinem Ellenbogen steht. Sondern was dann passiert ist, ist, dass mein Handgelenk immer etwas leicht vor dem Ellenbogen steht. Und wenn ich dann vertikal nach oben drücke, muss ich mein Handgelenk abknicken, um das wieder zu kompensieren. Und da bin ich momentan dabei, dass ich extrem, extrem runter skalier vom Gewicht Also Beispiel, mein normales Trainingsgewicht für einen Push vertikal sind so 25, 26, 27 Kilo. Und jetzt meine letzte Trainingseinheit waren 16 Kilo. Und damit geht es dann ganz gut. Ja, und da achte ich eben ganz, ganz extrem darauf, dass eben Ellenbogen, Handgelenk genau übereinander stehen und ich das eben nicht kompensiere durch ein Abknicken in meinem Handgelenk.
Spielst dann wahrscheinlich auch mit der Kadenz oder bist dann wahrscheinlich sehr langsam.
Sehr, sehr langsam. Ja. Sehr, sehr langsam.
Ich trainiere gerade mit 18 Kilo, aber ich habe keine gute Kadenz.
Also das ist das eine, was ich mache. Und das zweite, was ich mache, ich hatte ja während dieser ganzen Corona-Zeit, auch davor, war mein System extrem belastet. Und ich hatte ja mal, ich habe das ja schon öfter im Podcast erzählt, ja einen lumbalen Bandscheibenvorfall und arbeite immer an meiner Core-Muskulatur und probiere da viel aus. Wir haben ja in der R1-Philosophie sehr, sehr stark den Fokus auf Stabilitätsübungen im Core und auf diese Differenzierung eines stabilen Rumpfs, also mit einem neutralen Becken und einem parallel sich drüber befindenden, also quasi parallelen Beckenboden zu parallelen Diaphragma, also Becken und Rippen müssen gut übereinander stehen, das ist wichtig. In einem neutralen Winkel darf die sogenannte sternosynphisale Länge, die darf nicht zu lang werden, die darf aber auch nicht zu klein werden. Wir arbeiten ja sehr, sehr stark mit diesem stabilisierten Core und dann sich bewegenden Prime Movern, insbesondere Hüftbeuger und Hüftstrecker, also beispielsweise Mountain Climber oder ein Wall Drill oder was auch immer. Und das mache ich generell wahnsinnig viel, dass ich schaue, dass ich aus dem stabilen Core gut meine Hüfte bewegen kann und eben viel Core-Stabi-Sachen. Was ich jetzt aber neuerdings sehr intensiv dazugenommen habe, ist zu gucken, wie wirkt denn ein differenziertes, dynamisches Rumpfkrafttraining, wie wirkt sich denn das momentan auf mein Wohlbefinden aus? Wir gehen ja wahnsinnig stark eben von statischen Übungen aus und ich habe eben jetzt wieder sehr, sehr stark, und es geht so ein bisschen über die R1-Philosophie hinaus, rumexperimentiert mit einem segmentalen Aufrollen meiner Wirbelsäule in Form von wirklich ganz, ganz, ganz langsam und gut ausgeführten Crunches, Seitneigungen, Rotationsbewegungen und auch wahnsinnig vielen segmentalen Aufrichtungen im Rückenstrecker. Und muss sagen, mir tut das unglaublich gut momentan. Und das kombiniere ich dann mit unseren Stabi-Übungen. Und das ist das, woran ich gerade rumexperimentiere. Also ich trainiere hinten meine Multifidi ganz intensiv, die verschiedensten Rückenstreckermuskeln. Dann viel die Obliken, also diese seitlichen, schrägen Bauchmuskeln, sogar den Rectus Abdominis, den geraden Bauchmuskel sehr intensiv und bewege einfach viel die Wirbelsäule durch und unter Last, aber ohne Scherkräfte, gibt es wirklich wahnsinnig viel furchtbaren Schrott, den man an Bauchmuskelübungen machen kann, wo du dir dann direkt die sogenannten Scherkräfte in die Bandscheiben, die Facettengelenke reinhaust. Und wenn du das vermeidest, dann kann ich mir vorstellen, dass mehr dynamisches Core-Training eine ganz gute Idee sein kann.
Hast du schon mal den Jefferson Curl gemacht?
Den Jefferson Curl?
Den Jefferson Curl. Wenn wir jetzt über kontroverse Übungen reden, wie stehst du zum Jefferson Curl?
Ich weiß nicht, was das ist.
Okay. Du weißt es? Nee, wer ist der? Jefferson? Ist es der von
Thomas Jefferson? Der, der Jefferson Curl ist eine kontrollierte Flexion der Wirbelsäule. Also, dass du wirklich segmental jedes einzelne Wirbelgelenk in Beugung bringst. Das ist
die Kreuzhebebewegung mit rundem Rücken.
Ja, so, also stell dir vor,
das also, der, also quasi der, jeder Anfänger macht Jefferson Curls.
Na, ja, genau, das, da habe ich schon leicht die Meinung gehört. Was man halt oft sieht, prominent geworden auch durch den, vielleicht kennt es jemand, den Knees Over Toes Guy. Und da geht es eben so rum, dass man auf einer Erhöhung ist, beispielsweise mit einem Gewicht in der Hand, mit einem leichten Gewicht und von anfangend eben von der Halswirbelsäule Kinn auf die Brust nimmt und langsam über die Brustwirbelsäule, über die Lendenwirbelsäule eben sich nach unten bewegt. Beine bleiben gestreckt, um somit halt kontrolliert auch die Muskeln, eben die kleinen Zwischenmuskeln in der Wirbelsäule eben auch zu kräftigen. Also das wäre
hätte ich mir jetzt gedacht oder kam mir in den Sinn, als ich jetzt auch das gehört habe, was du gesagt hast, unterlass die Wirbelsäule durchbewegen, finde ich jetzt keine
nicht Good Mornings?
Bitte?
Hießen die früher nicht Good Mornings?
Ja, Good Mornings wäre mehr, du schiebst die Hüfte nach hinten raus und lässt eigentlich den Torso komplett gerade.
Das Gewicht ja im Nacken. Ne? Ja, okay. Und dieser Jefferson Curl ist letztlich, du hast ein Gewicht in der Hand und rollst dich Wirbel für Wirbel ein und führst letztlich eine multisegmentale Bewegung aus der Wirbelsäule aus und nicht eine reine Hüftstreckbewegung aus der Hüfte. Ich finde, es gibt bessere Übungen für die Rückenstreckmuskulatur. Warum? Weil der Kraftfluss ist in der Endposition überhaupt nicht mehr gewährleistet. Weil die Schwerkraft wirkt ja nur noch nach unten. Das heißt, ich fände so eine Übung auf einer 45 Grad Hyper-Extensions mit einem Gewicht vorm Brustkorb, fände ich viel besser, weil da habe ich in der endgradigen Position immer noch einen unglaublichen Tonus und eine unglaubliche Last, gegen die ich arbeiten muss, versus ich stehe vertikal
aufrecht. Aufgrund des Winkels.
Aufgrund des Winkels.
Okay. Und dann müsstest du halt ein Gummiband.
Genau.
Das heißt, wenn ich jetzt in dieser 45 Grad Hyperextension wäre, dann das Gewicht nach unten halten würde und mich dann langsam einrollen würde.
Fände ich besser.
Okay.
Interessant. Als im Stehen.
Nicht gemacht.
Oder gegen ein Gummiband, was von schräg vorne unten befestigt ist.
Das sind wahrscheinlich unterschiedliche Bereiche bei beiden Übungen. Wenn du schräg bist, dann hast du halt, kommst du gar nicht so senkrecht nach unten. Das heißt, du hast diesen untersten Bereich wahrscheinlich nicht, den du beim Jefferson Curl wahrscheinlich hättest gegenüber dem, was du sagst. Ja. Jetzt hast du dann diesen oberen Bereich, dann die Last.
Ich finde die Übung prinzipiell einfach interessant, auch als eine Art Loaded Mobility, ne? Auch für die, für die Hamstrings zum Beispiel, für die Oberschenkelrückseite. Mir gefällt die Übung sehr gut. Ich habe das ganz lange auch nur mit dem Körpergewicht gemacht, um wirklich diese Bewegungen reinzubringen. Machen wir prinzipiell auch im Warm-up zum Beispiel ganz oft, dass wir auch in eine gezielte Flexion gehen, auch mal, um einfach durchzumobilisieren. Cats and Cows, solche Übungen finden ja auch Ansatz. Und aus meiner Sicht ist es so, solange ich das auch in einer gewissen Art und Weise also auch kontrolliert durchführen kann und wirklich auch jeden Zentimeter willkürlich ansteuern kann und das nicht gerade mit Maximallast durchführe, finde ich da einen großen Mehrwert für die Übung. Kenne mich aber mit den Scherkräften, muss ich auch sagen, nicht zu 100% aus. Vielleicht gibt es da auch Untersuchungen schon, die dann sagen, genau im endgradigen Punkt sind die Scherkräfte so groß, dass ich das nochmal überdenken würde. Aber mir persönlich tut die Übung extrem gut, jetzt aus der, sagen, anekdotisch.
Ja, also ich glaube, wenn die Schwerkraft komplett vertikal nach unten wirkt, hast du natürlich Scherkräfte auf die Wirbelkörper. Du hast vor allem ungute Kompressionsverhältnisse auf deinen Bandscheiben. Deswegen finde ich es in Vorlage besser. Da gibt es ja ganz gute Ausführungen von einem deutschen Sportwissenschaftler und Biomechaniker. Ist ein Physiker und Sportwissenschaftler oder Ingenieur und Sportwissenschaftler. Schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber wirklich großartig finde ich ihn. Der Dr. Axel Gottlob hat ja auch ein Buch geschrieben, mehrfache Auflage, differenziertes Krafttraining. Und da findet man ganz gute Ausführungen über das Thema Scherkräfte und Kraftwirkungen und so weiter. Wirklich lohnenswert, sich das anzuschauen, weil es auch teilweise in eine andere Idee und in eine andere Richtung geht, wie das, was ganz, ganz viele Trainer vorrangig machen, nämlich Core Stability anzustreben und eben nicht eine dynamische Kräftigung der Wirbelsäule zu erreichen. Ich finde beide Konzepte lohnenswert und ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein synergistisches Konstrukt miteinander. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, die Wirbelsäule zu versteifen und dann mit den Prime Movern ordentlich zu arbeiten. Das brauchst du in vielen Alltagsbewegungen, das brauchst du auch in vielen Sportarten, das brauchst du beim Rennen, beim Sprinten, das brauchst du bei all diesen Dingen. Aber auf der anderen Seite ist halt die Wirbelsäule kein Stock, sondern es sind Gelenkkörper und die Muskulatur ist so differenziert aufgebaut in deinem Rumpf, die gehört bewegt.
Würdest du trotzdem erst isometrisch, statisch arbeiten und dann dynamisch? Das wäre nämlich so mein Gedanke. Also ich bin bei dir, nur Ich glaube, gerade von dem Gedanken mit einem stabilen Becken, das du ja brauchst, um dann eben dynamisch deine Rumpfmuskulatur zu trainieren, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, erstmal isometrisch zu arbeiten, weil da die Beckenkontrolle definitiv stark mit dabei ist, um das dann dynamisch draufzusetzen.
Ich würde mit der Atmung beginnen. Die Ansteuerung, wie wir es bei R1 sowieso machen, Atmung, dann die isolierte Ansteuerung, auch gerade in der Statik, viel über den Transversus kommend, die anderen Muskeln wirklich haltend, dann würde ich es integrieren in sowas wie den Plank, dann würde ich den Plank weiter ausführen in einen Mountain Climber, dass ich eben auch die Hüftbewegung noch mit dazu habe, dann würde ich mich aufrichten, würde das Ganze in einem Wall Drill versuchen zu kontrollieren. Und wenn ich so weit gekommen bin, dass ich mein Becken oder mein Becken neutral halten kann, meinen Rippenbogen neutral halten kann, also sprich mein Core stabil halten kann und differenziert mit der Hüfte mich gut bewegen kann über meine Prime Mover, Hüftbeugung, Hüftstreckung, wenn ich das alles tun kann, dann würde ich hergehen und mit dynamischen Rumpfkräftigungsübungen beginnen, weil ich glaube, dann hast du einen riesen Mehrwert.
Mhm. Ja, war ein Jahr, oder? Ja, also das ist ein Jahr. Also erst Stabilität und dann in die Dynamik gehen.
Ja, im Sinne aber Stabilität natürlich nicht von Hypertrophie, sondern da geht es sehr viel um Körperwahrnehmung, Atmung, Körperwahrnehmung, Körperteile voneinander differenzieren zu können. Also das eine bleibt kompakt und steif sozusagen fest und das andere kann sich bewegen.
Genau, aber es, so wie ich das jetzt gehört habe bei dir, ist es ja so, du brauchst, wenn du jetzt erst mit der Dynamik beginnen würdest, würdest du ja vielleicht diese Kompaktheit eben wie soll man sagen, würdest du gefährden können oder hättest gerade die Basis nicht.
Aber du lernst die Bewegungskompetenz nicht. Also du baust einfach Hypertrophie auf, wie in einem maschinengestützten Training. Also du baust Hypertrophie auf, ohne Bewegungskompetenz dir anzueignen. Hm. Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, dass viel von der Core-Stability-Arbeit, da geht es gar nicht so sehr um Hypertrophie. Ich meine, wenn wir nur mal an, wir alle kennen Belastungsnormativer und wir alle wissen, worauf kommt es bei Hypertrophie an. Wir haben gesagt, metabolischen Reiz, mechanische Spannung oder metabolischer Stress, mechanische Spannung und das dritte war der muskuläre Reiz. Ne? So. Und wenn wir uns jetzt bei vielen Leuten den Plank anschauen, die den Plank vielleicht sogar 2, 3, 4 Minuten halten können, ja, das hat nichts mehr mit Hypertrophie zu tun, sondern das hat nur was mit Körperwahrnehmung zu tun. Für andere Menschen ist es ein Hypertrophie-Reiz, aber für viele Menschen ist es vielleicht keiner.
Körperwahrnehmung würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde auch sagen, es ist halt eher eine muskulär ausdauernde Übung.
Die aber nicht unbedingt in Hypertrophie mündet.
Nein, auf jeden Fall nicht, weil im Endeffekt ist dir der Rectus Abdominis oder auch jeder andere Muskel den gleichen Prinzipien untersetzt wie der Bizeps, der Trizeps oder die Wadenmuskulatur.
Genau, und ich glaube, dass
Trizeps sagen, sondern Trizep.
Weil es ja nur einer ist.
Ja, der Trizep und der Bizep.
Das stimmt, das hat man früher mal gesagt.
Ja. Der Bizep, das
ist aber ich glaube, wenn es darum geht, einen gesunden Rücken zu haben, haben wir natürlich, ist diese Differenzierung. Also ich habe einen stabilen Core, ich kann meine Hüfte gut bewegen, ich habe auch einen gut trainierten Iliopsoas, ich habe einen gut trainierten Gluteus. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, gerade der Hintern, das ist eine ganz, oder die Hüftmuskulatur an sich, eine ganz entscheidende Muskulatur. Und trotzdem glaube ich, ist es eine ganz wichtige Komponente auch, dass meine ganzen Rückenstreckmuskulaturen, da gibt es ja unendlich viele verschiedene, und aber auch meine ganzen Bauchmuskeln eine gewisse Hypertrophie erfahren.
Wenn du jetzt auch über diese dynamischen Rumpfübungen redest, ist es dann so, dass du auch, weil Dynamik heißt ja einerseits, kannst du ja dynamisch, aber kontrolliert mit Kadenz arbeiten oder eine langsame Kadenz fahren. Also du kannst natürlich auch dynamisch und schnell und explosiv arbeiten und da auch den Core verwenden oder trainieren. Also, was hältst du jetzt davon oder baust du das gerade auch aktuell ein oder ist es mehr, dass du eben auf die Kadenz da?
Also ich glaube, dass die meisten, oder warum kam denn das überhaupt auf, dass man gesagt hat, Vorsicht vor dynamischen Rumpfübungen, die schaden den Bandscheiben, die schaden der Wirbelsäule. Warum kam dieses ganze Core-Stability-Thema denn so auf? Da gab es ja Studien von Stuart McGill und anderen. Australiern waren das. Stuart McGill, auch schon, ich glaube, 10, 12, 13, 14 Jahre her, ein Buch geschrieben, Lower Back Disorders heißt das, oder Low Back Disorders. Super Buch. Und da sind viel diese Studien begründet. Fakt ist aber, ich glaube, diese ganze Thematik der Core Stability kam auf, weil einfach viele Leute, die meisten Leute haben mit ihren dynamischen Rumpfübungen einfach unglaublich mies trainiert, unglaublich schlecht von der Ausführung trainiert und somit immer wieder Scherkräfte produziert auf die Facettengelenke, aber auch schlechte Wirkungen, schlechte Kräfte auf die Bandscheiben und so weiter und sich somit mehr geschadet als gut getan. Und ich glaube, dass immer noch Leute, die vorwiegend Crunches, Sit-Ups, diese angehockten Rotationen mit Medizinball und so weiter, dass die sich wahnsinnig viele Scherkräfte in die Facetten reinhauen. Und ich glaube, somit ist es wichtig, wenn ich dynamisch arbeite, dass ich eine unglaubliche segmentale Kontrolle habe und eine unglaubliche Beckenkontrolle habe. Und ich glaube, so muss ich trainieren. Das muss sehr langsam und kontrolliert ausgeführt werden. Und ich glaube, dass es nur wahnsinnig wenige Menschen gibt, die hochdynamisch solche dynamischen, explosiv oder schnell dynamisch solche Übungen ausführen können. Aber ich glaube, wenn es differenziert und wenn es langsam ausgeführt ist und kontrolliert, dann kann es eine gute Ergänzung sein. Oder sogar eines der Fundamente.
Schön. Okay. Wo war jetzt die Ambiguitätstoleranz bei uns?
Die haben wir ein bisschen suchen müssen.
Ja. War viel Konsens.
Das We heißt, agree to agree.
Ja.
Ich glaube, gibt es viele Bereiche. Ich meine, es ist interessant, wie sich das einfach auch, also das Thema auch weiterentwickelt. Jetzt auch, ich finde es auch immer wichtig, dass wir einfach auch offen sind, auch nicht nur wir mehr eins, sondern auch im Allgemeinen wünsche ich mir das auch von vielen Kollegen einfach offener zu sein, auch Ansichten anzupassen und zu ändern, nicht immer dogmatisch dann seinen Stiefel durchzuziehen über mehrere Jahre oder Jahrzehnte, sondern ja, dass man auch mal sagen kann, hey, früher habe ich so gedacht, jetzt weiß ich es besser oder es gibt jetzt die Evidenz her. Und dementsprechend finde ich das schön, dass vielleicht jetzt auch mehr Dynamik jetzt auch ins Core-Training kommt und ich werde es definitiv auch ausprobieren. Also
jo, wir irgenden vorwärts. In dem Sinn, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und wenn du, lieber Zuhörer, die ein oder andere Anmerkung hast, Feedback für uns hast, dann schreib uns gerne in die Kommentare hinein. Bewerte uns auch gerne. Wir freuen uns über jede, vor allem gute Bewertung. Davon leben wir und freuen uns, wenn du auch das nächste Mal mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.
Servus.
Ciao, ciao.
Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge. Thank you.